Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo mein lieber Hennes.
Ja, hör mal, das neue Jahr beginnt mit großen Schritten. Wenn das so weitergeht, müssen wir uns alle bei 2020 entschuldigen, glaube ich.
Also. Das ist definitiv so. Also sag mal so, langweilig ist es bisher nicht. Nee. Wir haben ja noch nicht mal eine Woche rum des neuen Jahres.
Und der Jahresrückblick ist schon fertig.
Ja, das wird definitiv ein langer Jahresrückblick. Und ich weiß, dass jetzt schon diverse Hollywood-Autoren zusammensitzen und über das reden, was da gerade mal im Kapitol passiert ist. Oder?
Also den Film gab es, glaube ich, noch nicht. Es gibt Olympus Has Fallen. Ja. Ne, diese Filme mit Gerald Butler, wo er den Bodyguard des US-Präsidenten spielt. Und dann Angriff auf Washington, dann gibt's Angriff auf London und dann gibt's nochmal Angriff auf ihn. Also so, das hat schon mal irgendwie so, aber dass das in echt? So dann aussieht, dass man dann diese Bilder sieht und dass diese Idioten sich dabei selber fotografieren und das posten und dann laut ihren Namen in die Kamera sagen, da muss man schon sagen, also USA ole. Das ist schon ein bisschen vor so viel Dummheit habe ich schon wieder ein bisschen Respekt.
Ich habe davor großen Respekt. Und es ist, glaube ich, das eingetreten oder es wird das eintreten, was ich schon vor ein, zwei Jahren gesagt habe. Es ist ja nicht nur die Amtszeit von Donald Trump, die viel Schlimmes angerichtet hat, sondern das Erbe und beziehungsweise den Stein, den er ins Rollen gebracht hat. Ja. Das ist eben das Schlimme daran. Und ich mache mir große Sorgen. Also natürlich glaube ich, es werden noch zwei lustige Wochen werden bis zum 20. Januar. Ja, ja. Da wird er noch einige Sachen noch aus dem Hut zaubern. Und zum anderen wird es einfach die Trump-Anhänger, die werden einfach bleiben und die werden auch nicht von heute auf morgen ihm nicht mehr zur Stange stehen. Und er wird natürlich aus dem Hintergrund immer noch schießen und wird noch sticheln. Und ich glaube,
das waren ja auch nicht wenig. Das darf man ja nicht vergessen, dass bei der Wahl, das war ja jetzt irgendwie Biden hat ja jetzt knapp gewonnen. Also er hat gewonnen, aber er hat knapp gewonnen. Ja. Trump hat ja immer von einem Landslide gesprochen. Das ist ja Unsinn. Also die letzten vier Jahre, wo es begann ja damit, dass ich sagte, okay, man hat jetzt als Kabarettist viel zu tun und so, aber dass es dann doch so ernst wird, das hat man dann doch irgendwie, weiß nicht, verdrängt oder nicht glauben wollen und das ist dann, aber was du sagst, ist natürlich genau richtig und wir machen diesen Podcast ja auch, um so ein bisschen auch um unsere Vergangenheit aufzuarbeiten und zu sagen, was ist eigentlich schiefgelaufen, was hätte man anders machen müssen und ich finde, in den letzten vier Jahren gab es sehr viele Stimmen und genug Stimmen, die gesagt haben, nee, das muss anders laufen, was ihr jetzt gerade macht, da fahrt ihr, wir hatten das schon mal in der Geschichte der Menschheit und da fahrt ihr gerade eure Karre so dermaßen vor, die noch nicht gebaute Mauer.
Ja.
Das ist abzusehen. Also da haben viele Leute auch gesagt, und auch mit, um das Thema ein bisschen zu schwenken, auch mit dem Lockdown, das sind alles Sachen, die vorhergesagt worden sind, dass wenn die Leute das und das nicht machen, dann, dass es im Winter einen weiteren Lockdown geben wird. Da hätte man einfach nur mal sagen müssen, da hätte man einfach nur mal drauf hören müssen, oder?
Ja.
Naja, aber im Nachhinein ist man immer klüger, aber das, was man da gestern
sehen musste. Ja, im Nachhinein ist man immer klüger, aber es ist, das Ding ist einfach, was mich natürlich wahnsinnig ärgert, ist, dass dieser Donald Trump, ich weiß gar nicht, ich finde gar kein richtiges Attribut für ihn, dass dieser Mensch einfach, man sagt ja über jeden anderen, der kommt mit einem blauen Auge davon, der kriegt ja noch nicht mal ein blaues Auge. Jeder andere, den würden sie wirklich in das tiefste Kellerloch sperren und wegsperren. Und das gehört er eigentlich auch, weil er wirklich nur Hass und Unfrieden sät und ganz aktiv dabei ist. Und ich rechne eben auch damit, dass es Leute gibt, die Attentate auf Joe Biden planen.
Ja,
das wird definitiv passieren. Und man darf ja auch eines nicht vergessen. Und das ist eben auch das, was mich wahnsinnig aufregt, ist, er hat eben auf der ganzen Welt Fans, dieser Donald Trump. Und eben auch in Deutschland. Und ich habe in den letzten Jahren mehr und mehr Donald Trump-Fans getroffen, die natürlich auch Putin-Fans, aber man darf wirklich Putin und Trump nicht in einem Atemzug nennen, weil das ist absolut nicht in Ordnung. Auch wenn Putin auch ein heftiger Zeitgenosse ist. Aber dieser Geist von Trump, sich einfach über Gesetzmäßigkeiten, auch soziales Miteinander hinwegzusetzen und einfach auch die Logik komplett auszuschalten und auch die Realitäten auszuschalten. Also auf der einen Seite zu sagen, ich habe die Wahl gewonnen. Und dann auf der anderen Seite, dass es dann Leute hier in Deutschland gibt, wie letzten Samstag in Berlin auf dem Alexanderplatz, die eine Polonaise machen und miteinander tanzen und singen, ein bisschen SARS muss sein. Ja. Da, also nicht, dass ich hier an den Kopf greife. Und ich will auch nicht sagen, Leute, ich respektiere eure Meinung in gewisser Weise, aber das, was ihr da macht, das ist einfach rücksichtslos und das geht einfach nicht.
Ja, die Leute, die in Berlin da rumgetanzt sind, die sind ja bekannt. Das ist ja das ist eine bekannte Gruppe, diese unter Beaufsichtigung. Die Frage ist, ob die Leute die das Kapitol gestürmt haben, ob da eine Ansage da war. Definitiv. Und als ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, wo ist denn da jetzt die Polizei eigentlich? Wo ist denn jetzt die Polizei, die jeden Schwarzen niederknüppelt, der mit einem falschen Geldschein bezahlt? Also da, auch da ist für mich wieder das Wort Verhältnismäßigkeit. Jetzt hat man natürlich darüber getwittert und ich habe dann auch schon wieder böse Rückmeldungen gekriegt, so von wegen, da ist jemand gestorben dabei. Es tut mir leid, wenn man das Kapitol stürmt, ja, und da reingeht und dann kann man, glaube ich, ein bisschen damit rechnen, dass sowas passiert. Das ist so, wie wenn du dir Silvester einen Polenboller kaufst und wie der Idiot, der sich den Kopf weggeballert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist meine Empathie und mein Mitleid sehr gefordert. Und da muss ich sagen, das tut mir jetzt nicht so... Es würde mir gerne leid tun, aber es ist leider nicht so.
Ja.
Ja. Aber muss man jetzt natürlich gucken und auch wieder... Ja, es ist... Naja, es ist grotesk. Es ist einfach, die ganze Situation ist so grotesk, dass man das auch nicht irgendwie auch mit den Kostümen, die da reingelaufen sind, das kann man. Ich finde, das kann kein Saturday Night Live Autor, das kann kein Charlie Brooker irgendwie noch satirisch überhöhen.
Ja. Naja, und was mir natürlich durch den Kopf geht und deswegen freue ich mich jetzt schon auf die Hollywood-Verfilmung, wenn das ganze Ding aufgedeckt wird, weil, ich meine, eins ist klar, das Kapitol ist ein Sicherheitstrakt ohne Ende. Das heißt, du kommst da nicht einfach rein. Ich glaube wirklich, man darf wirklich den Bundestag, also diese Sache, die da vor einem halben Jahr in Berlin passiert ist, als diese Vollidioten den Bundestag stürmen wollten, ich glaube, das kann man nicht miteinander vergleichen, noch nicht mal ansatzweise.
Warst du mal im Kapitol?
Nee.
Ich war mal im Kapitol und mit so einer Reisegruppe und ein Kollege ist da mal so einen Schritt zur Seite gegangen, um sich ein Bild anzugucken. Und er hat den Anschiss seines Lebens gekriegt. Also da frage ich mich auch, wo sind da die Leute gewesen?
Ja.
Mich jetzt interessiert.
Ne? Ja. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber...
Aber, jetzt kommt's. Du hast den bösen Satz gesagt. Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber...
Das wird man ja nochmal sagen dürfen.
Wach doch endlich auf. Merkst du noch was, Thomas?
ich denke aber, dass... Da, ich will jetzt nicht sagen, eine Verschwörung, aber dass da Leute mit am Start waren, die das ermöglicht haben, dass die
da rein natürlich, konnten. Das gab's, das aber das gab ich. War bei Trump, das ist die Trump-Leute, die sind ja nicht besonders klug. Das ist ja, das hast du ja bei Populisten auch. Jeder Populist entlarvt sich ja irgendwann mal, weil er nicht aufhören kann, weil er nicht sagen kann, oh, ich habe jetzt Scheiße gebaut, es tut mir leid, ich habe da was erzählt, und das stimmt so nicht. Ja. Wenn er das sagen würde, würde er zugeben, dass sein ganzes Konstrukt da niederliegt. So. Und in dem Moment, wo die Leute sich reinreden, so wie in Giuliani oder auch wie in Deutschland Leute, ja, dann ist der Zug einfach abgefahren und dann sind die auf einem Gleis, von dem die nicht wieder runterkommen können.
Ja.
Und nicht wollen. Und dann merkt man, ach so, ah ja, und wenn dann die Leute es nicht merken, dann tut mir leid, dann kann ich den Leuten auch nicht helfen, dann ist diese Menschheit den Untergang geweiht und dann siegen die Kakerlaken und dann soll es dann auch so sein. Dann sage ich, das war jetzt, wir sind ja eh doch nur ein Experiment von irgendwelchen Mäusen, das dürfen wir ja nicht vergessen,
absolut.
Dass die Erde ein großer Computer ist und wir, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das stimmt wirklich.
Das sind nur wirklich Fakten, genauso wie die Erde eine Scheibe ist.
Nein, die Erde ist keine Scheibe, die Erde ist die Erde ist eine Scheibe, die aber auf vier Elefanten ruht, die einer großen sicher. Schildkröte durch das Weltall fliegt.
Du kennst dich ja damit besser aus mit Verschwörungstheorien als ich. Ich habe mich immer ferngehalten und das immer aus der Ferne kopfschüttelnd beobachtet.
Hast du denn gute Vorsätze dieses Jahr?
Oh, da hast du jetzt aber umgeschwenkt.
Ja, weil, pass auf, mein guter Vorsatz ist wirklich, dass ich dieses Jahr, ich hatte das letztes Jahr schon vor, aber ich wollte wirklich das Gesamtwerk von Douglas Adams mir geben und bin gerade fertig geworden mit das Leben, das Universum und der ganze Rest. Und das ist ja weniger lineare Erzählung als doch eine Art, also es ist sehr philosophisch. Und da steht auch sehr, sehr viel drin, wo man sagt so, ja, das ist jetzt eigentlich auch schon eingetreten. Das habe ich mir jetzt so vorgenommen. Ja,
ach, schön.
Damit dieses Jahr also nicht nur damit zu beginnen. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn man sich mit einem Künstler oder einem Autor am Stück befasst. Man muss auch mal was anderes lesen. Und das habe ich mir aber wirklich vorgenommen, Douglas Adams dieses Jahr mir vorzuknöpfen. Aber du hast mir ja zwischen den Jahren etwas geschickt. Ja. Ein Buch von einem Mann, der heißt Robert Seethaler. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Das ist der Trafikant. Wenn du mir was schickst, ich lese das ja immer. Bis auf das große dicke Buch, das werde ich noch lesen. Das habe ich angefangen, die acht Leben, ja. Das ist, ich weiß, das ist toll, aber das ist so ein Schinken, das ist so wie der Wüstenplanet. Ja, da muss ich auch dieses Jahr noch ran. Ich habe ja Zeit, es ist ja Lockdown,
was willst du machen?
Kürzlich aus setze ich mich hin, nehme einen Haferl Kaffee und da trinke ich, das lese ich das
ja,
durch.
Der Wiener sagt: Ja, geh mal zur Trafik und hol dir mal ein Packerl Zigaretten.
Oder die Zeitung, die Neue Wiener, ja, den Express. Ja, dieses Buch ist, und du hast mir das geschickt, du hast mir dann auch gesagt, dass es verfilmt wurde. Mhm. Ich habe den Trailer mir angeguckt, werde den Film dann auch irgendwann mal sehen, mit dem wunderbaren Bruno Ganz als Sigmund Freud.
Ja.
Und der hat ja alles gespielt, ne? Hitler, Sigmund Freud, den Almöhi. Also der hat ja alles gemacht. Das ist ja der Wahnsinn.
Ein Glückspilz.
Und dieses Buch ist, ohne jetzt viel über das Buch zu sagen, aber ich habe die ersten zwei Seiten gelesen, habe gesagt, ich muss es zu Ende lesen. Das ist allein, wie schön es geschrieben ist.
Robert Seethaler ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren, den ich vorletztes Jahr für mich entdeckt habe. Und dann habe ich ihn wirklich gesuchtet. Ich habe jedes Buch von ihm gelesen. Ja. Und es ist einfach ein ganz wunderbarer Autor, der sogar im schönsten Sinne sehr altmodisch schreibt.
Ja.
So ein bisschen, ich erinnere mich so ein bisschen, also man kann es nicht vergleichen, aber trotzdem, es erinnert mich so ein bisschen an die alten Novellen von, ob das nun Josef Roth ist oder ein Stefan Zweig. Also es kommen so alte Zeiten wieder hoch, also die ganze Atmosphäre und auch wie er mit Menschen nicht nur umgeht, sondern wie er Menschen beschreibt, das ist ganz, ganz wunderbar. Also Robert Seethaler, von diesem Autor kann man alles lesen.
Und es ist halt so wunderbar wienerisch und österreichisch, das sind die ganzen, die Wörter sind dann auch die Satzstellungen sind alle ein bisschen anders. Ja. Hast du David Schalko gelesen eigentlich?
Nein, noch nicht.
Regisseur von Braunschlag und Altes Geld und Drehbuchautor und hat auch Bücher geschrieben, unter anderem das Buch Schwere Knochen. Mhm. Das habe ich gelesen, das habe ich auch komplett durch, also durchgebinged sozusagen, durchgefräst, weil es auch so ich habe ein bisschen
oh, Gebete, was ist denn da los?
Na, ich liege ein bisschen, ich habe mich ein bisschen bequem hier hingelegt, das ist ja auch bämisch, da kommt ja auch vor.
Naja, natürlich.
In der Trafikant, die Süße, die Anita, die ist ja auch der Bäme. Und ja, dann diese musste ich auch immer ein bisschen an dich denken. Der Bitteschön hier aus Prag. Und nein, die ganzen Österreicher, das ist schon schön, mal sich in so eine andere Sprache zu begeben.
Ja,
und
auch
mal so
auszutreten. In eine andere Welt. Ich habe ja. auf Anraten meines lieben Freundes und verehrten Kollegen Christian Schulte-Loh, der empfahl mir das Meisterwerk Schuld und Sühne von Fjodor Dostojewski.
Ja.
Und also die Raskolnikow-Geschichte. Und ich habe mir das besorgt und habe das gelesen und das ist eine komplett andere Welt. Also ich habe selten so etwas gelesen. Das Buch hat ja nun auch schon irgendwie, glaube ich, 150 oder 180 Jahre auf dem Buckel und es kommt aus einer völlig anderen Welt, es hat eine völlig andere Atmosphäre, diese russische Schwermut, aber natürlich auch diese unfassbare Armut der Menschen und auch dieser Psychopath Raskolnikow, den ich mir natürlich sehr gut von Klaus Kinski vorstellen könnte,
dass er den spielen könnte, den Raskolnikow, verstehst du, oder Dame Sau?
Da frage ich dich gleich, ist es verfilmt worden, Schuld und Sühne?
Mit Sicherheit, ja, ich habe nicht geschaut. Nein, und das war eben, ich finde es, weißt du, was ich toll finde, ist einfach Bücher, die einen in andere Welten tragen. Ja. Ja. Das ist manchmal eben auch bei Biografien so. Also die Memoiren zum Beispiel von Luis Buñuel, die sind wahnsinnig toll. Ja. Oder was ich dir geschenkt habe von Wolf Biermann, die Memoiren, das ist auch toll. Also wenn du so Zeitzeuge wirst oder wenn du auch in eine andere Welt gerätst, also in auch in eine andere Zeit, es ist einfach immer toll. Aber weil du vorhin mich frugst, ob ich mir Sachen vorgenommen habe. Also im Großen und Ganzen habe ich mir eigentlich nicht Sachen vorgenommen. Also ich habe mir vorgenommen, natürlich mein neues Standbein, also meine Sprechertätigkeit, das auszubauen. Ich weiß allerdings nicht, inwieweit ich das beeinflussen kann, aber ich werde natürlich trotzdem umtriebig bleiben und weiterhin ja. Kaltakquise betreiben und so. Das läuft gut, muss ich ganz ehrlich sagen, und es kommen jetzt auch im Laufe der nächsten Monate neue Veröffentlichungen raus. Also es
behältst kommt du uns und mich bitte auf dem Laufenden.
Natürlich,
wir wollen ja deine Stimme auch raus, hören,
nicht nur hier im Podcast. Das Captain Schwarki. Und dann habe ich mir drei eigene Projekte vorgenommen.
Ja.
Das will ich eigentlich noch gar nicht richtig sagen, weil ich nämlich einen Roman geschrieben habe letztes Jahr. Davon habe ich dir sicher auch erzählt.
Ja, da haben wir oft drüber gesprochen.
Da haben wir auch drüber gesprochen.
Hast du mich quasi unter das Deckmäntelchen des Schweigens?
Ja, das lassen wir auch mal so weit. Und ich hatte mir nämlich vorgenommen, Thomas, weil das Problem ist ganz einfach bei dieser Corona-Pandemie oder in dieser Situation, in der wir Künstler uns gerade befinden, man kommt unglaublich schnell so in diesen Schlurfblues. Ne? Dass ja. man einfach, der Tag ja. vergeht so und oh ja, wann ist die Heiden im Hoch, das mache ich morgen. Was ist,
das geht sich aus.
Das geht sich aus. Und dann habe ich zu mir gesagt, ja, Thomas, du schreibst jetzt jede Woche ein Kapitel. So. Ja. Bei mir sind die Kapitel nicht so lang, die gehen bei mir 10 Seiten und das war's dann so. Ja. Und mit großer Schrift. Ja. Aber das habe ich dann tatsächlich durchgezogen. Das war der erste Punkt. Und der andere Punkt war, und du beendest dieses Buch Ende des Jahres. Also spätestens am 31.12. muss das Buch fertig sein. So. Ja. Und es gab dann so Zeiten, wo ich so mal 3 Wochen nichts gemacht habe und dann habe ich mich so ein bisschen gegrämt, weil ich so, oh, du kommst nicht aus dem Quark und jetzt mach doch mal und so. Und dann hatte ich auch nicht den zündenden Einfall, wie es weitergehen sollte. Ich wusste schon, wie es weitergehen sollte, aber wie genau ich das beschreibe. Und dann hatte ich einen Schub in den letzten 2 Wochen des Jahres und habe das Buch am 29.12. abgeschlossen und Ende darunter geschrieben.
Ach, wie schön. Ja. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man das macht?
Herrlich, herrlich. Ich habe dann auch wirklich eine Flasche Sekt aufgemacht und mit meiner Ach. Frau dann, es war ganz, ganz schön. Und ich kann dir das nur empfehlen, also mal ein Buch schreiben, so, das ist natürlich, das ist so.
Na, das habe ich ja gemacht. Ich habe ja, ein Buch habe ich ja geschrieben.
Stimmt. Ich rede jetzt mal von einem Roman. Ich rede mal von einem
Roman. Ja, das ist natürlich die Meisterklasse, ne? Das ist natürlich jetzt, da machst du jetzt Salz in die Wunden, aber das ist natürlich klar. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Hast du schon irgendwie eine Ahnung, wann das rauskommen könnte?
Das weiß ich nicht. Also es gibt jetzt Menschen, die sich darum kümmern, dass ein Verlag...
Nein, es gibt Menschen, die schlagen sich auf den Korridoren der Verlage um das Skript und sagen, nein, das kommt bei uns raus. Das ist der Roman, der wird... Und das, ja, um was es geht und so weiter, da werden wir im Laufe des Jahres auch bestimmt auch noch
ich kann
reden.
Das, ich kann
nein, 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 sag's jetzt nicht. Nein, wir teasen das jetzt.
Weil alle Menschen gesagt, es geht natürlich um Deutschland, mehr will ja, ich nicht
nein,
sagen.
Ja, nein, nicht sagen, nicht sagen. Die Leute sind jetzt erstmal heiß drauf, weil du ein Buch geschrieben, einen Roman geschrieben hast. Okay. Um was es geht, wenn ihr wissen wollt, um was es geht, dann müsst ihr diesen Podcast weiterhören.
Naja, wie gesagt, also es ist ja so, dass die Verlage, weil du sagst, wann kommt das Buch raus, also es muss ein Verlag gefunden werden. Vielleicht geht das ganz schnell. Und dann sagen die dann, ja, das Buch kommt dann und dann raus. Aber natürlich durch die Pandemie sind die Verlage natürlich auch alle unterbesetzt. Die sind alle, machen alle Homeoffice und so. Also es ist schwierig und du weißt ja auch, wie das so ist. Manche Leute erreichst du gar nicht oder dann sind die zu Hause oder machen sie mit das und dann machen sie Kurzarbeit und so. Also ich habe das Buch zwar jetzt fertig und habe es jetzt abgegeben, aber ich rechne nicht damit, dass morgen jemand anruft und sagt, das ist super, das bringen wir nächste Woche raus. Ja. Also das geht sich schon aus, aber das wird ein bisschen Zeit brauchen.
Ja, aber da, also ihr könnt euch wirklich freuen. Also das, was ich von dem Buch weiß, und ich weiß ja ein paar Sachen, das ist, das wird ganz, ganz toll. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich komme irgendwie in dieses Jahr nicht rein so richtig. Mhm. Also das ist normalerweise, man hat ja immer diese Zeit zwischen den Jahren und dann macht man Silvester ein bisschen länger. Ja, das war ja auch bei uns alles sehr jetzt gesittet so, ne? Dann war man so um 3, war man dann so im Bett und aber irgendwie, ich komme nicht in die Puschen dieses Jahr irgendwie. Also jetzt so.
Naja, weil ich glaube auch, was das erste Mal wirklich so ist, dass die Leute, und ich schließe mich da gar nicht aus, dass man so denkt, jetzt fängt ein neues Jahr an, alles auf Null, jetzt wird alles besser, aber eigentlich geht das Jahr genauso weiter.
Ist ja nicht so. Man kann ja auch dem Jahr 2020 nicht die Schuld geben an dem, was da passiert ist.
Nee, überhaupt
nicht. Das ist ja da macht man sich das sehr, sehr einfach. Was ich mir allerdings vorgenommen habe, was ich bisher auch gemacht habe, dass ich jeden Tag spazieren gehe. Ja, ja, also eine halbe Stunde mindestens.
Das ist super.
Also, und einfach auch den Kreislauf, um meinen Blutdruck ein bisschen runterzubringen. Ja. Das hatte mein Kardiologe mir noch vor Jahresende gesagt, Herr Bender. Also, wir sehen uns im März wieder. Wenn dann, bis dahin dann nicht, also dann schauen Sie mal. Und das habe ich jetzt also mir jetzt auch einfach vorgenommen. Aber das ist aber auch einfach diese Zeit, es wird ja auch gestern zum Beispiel, da wurde es ja noch nicht mal hell. Das war ja von Anfang an dunkel. Und ihr wohnt ja in Berlin, ja, da ist es ja, das ist ja...
Es ist noch dunkler. Es ist Wahnsinn. Ja, Reykjavik. Ich komme mir vor wie in Island, weißt du?
Ja, das ist ja Reykjavik. Ja, ja, das ist ja richtig auch so. Na, deswegen halten wir uns halt mit guter Literatur, guter Musik und guten Gesprächen wach.
Aber weißt du, was mich auch wirklich glücklich macht momentan, ist wirklich, dass ich jetzt mir so ein paar Projekte hingeschrieben habe. Also wie gesagt, ich will da so ein paar Sachen angehen. Ich will auch an meinem neuen Programm arbeiten. Aber wie wir beide ja auch schon intern, und das ist auch Top Secret, mal darüber geredet haben, es wird höchstwahrscheinlich was anderes werden, was ich auf der Bühne machen. Also ich will es zumindest ausprobieren. Ne? Und da denke ich eben drüber
Ballontiere.
Nach. Ballontiere. Ja, sicherlich.
Wir können es jetzt einfach mal verraten hier. Es wird ein Ballontierprogramm sein von Thomas Nicolai.
Wunderwelt des Ballons heißt das Programm. Das letzte. Die Ballonerierer.
Der Luftikus des deutschen Humors, da ist er wieder.
Da ist er wieder. Nein, und ich habe mir einfach drei Sachen auf einen Zettel geschrieben und die will ich angehen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich einfach was zu tun habe, also im Kopf, und dass ich mich auch hinsetze und sage, komm, jetzt geh das mal an und jetzt mach das mal, ob das dann am Ende wirklich was wird und ob das am Ende wirklich dann wirklich der große Erfolg wird. Es geht mir gar nicht um großer Erfolg und Ruhm und Reichtum, sondern einfach, ich muss ja irgendwie, weißt du, wir verbringen ja so viel Zeit unterwegs und im Bus und im Auto und im Zug und sind sonst irgendwie, weißt du, und dann sitzt du im Zug und dann liest du da mal ein Buch, aber diese Ruhe und eben auch dieses Zuhause sein müssen und gerade jetzt, weil wir jetzt eben diesen Lockdown wieder haben, wo wir eigentlich auch abends nicht rausgehen können, wir können nicht ins Restaurant und nicht ins Kino, also uns bleibt nicht richtig viel übrig. Wenn man sich dann selber irgendwie ein Hobby schafft oder wenn man sich irgendwie, ich habe meiner Frau zu Weihnachten Malen nach Zahlen so ein riesiges Bild geschenkt, da sitzen wir jetzt dran und malen da gerade irgendwie.
Schön, das ist schön. Oder das, man beschäftigt sich, man macht oder man macht Ballontiere zum Beispiel.
Oder man macht Ballontiere.
Oder ein Puzzle. Geht sowas oder macht. Ja, nein, es geht natürlich, klar, man beschäftigt sich, aber man kann die Zeit tatsächlich auch nutzen, finde ich. Ja. Und das ist ja auch das, ne? Und zum Beispiel auch mit, wo wir auch immer drüber sprechen, lieber Thomas, mit gutem Fernsehen. Ja. Gutes Fernsehen, du hast mir Sachen auch empfohlen und wir haben über Sachen gesprochen. Du hast mir jetzt zum Beispiel, ich hoffe, wir kriegen diesen österreichischen Duktus hier aus hinüber. Das wird jetzt aber schwierig, weil ich möchte über die eine Serie reden, die du mir empfohlen hast, wo ich gestern dann quasi 4 Folgen am Stück geguckt habe.
Ja.
Und zwar Der Pass, oder wie der man Pass. In Österreich sagt, Der Pass.
Der Pass.
Der Pass auf Sky.
Ja.
Das ist eine Krimiserie, mit ganz starken österreichischen, finde ich sehr, sehr Wolf Haas-mäßig und auch sehr brutal. Und das Wichtige ist, dass der ich glaube, Julia Jansch heißt die deutsche Kommissarin.
Julia Jensch.
Ja. Julia Jensch, Entschuldigung. Ja. Und der österreichische Inspektor, das ist der Nikolaus Ovčarek.
Nikolaus Ovčarek, den man eigentlich, ich glaube, das ist so der österreichische Charlie Hübner. Kann man das du sagen?
Nein, das ist, also jetzt nein, mal, weil wir haben jetzt immer gesagt Charlie Hübner, wir lieben Charlie Hübner.
Wir lieben natürlich Charlie Hübner.
Aber Nikolaus Ofczarek ist noch was ganz anderes, weil Nikolaus Ofczarek, der tritt auf und macht Eindruck. Ja, der Typ ist, glaube ich, 2,50 Meter groß.
Ja.
Also wirkt so, er ist also wie aus einem steirischen Baum geschnitzt. Das ist eine Erscheinung dieser Mann. Und mir ist er zum ersten Mal aufgefallen in Braunschlag von David Schalko.
Ja.
Und dann hat er auch noch mitgespielt in auch Altes Geld auch von David Schalko und in Bösterreich. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, diese Comedy-Serie, die auch großartig war.
Kann man sich alles bei YouTube angucken, da ist ganz viel.
YouTube, Netflix, also man kann gucken. Dann hast du gesagt, weil ich habe den Probemonat von Sky mir gegönnt und werde ihn dann auch nicht weiterführen, aus Gründen, die ich in meinem anderen Podcast, Streter Bender Streberg, sage.
Warum ist das Sky, hört man das in dem aktuellen Podcast?
In dem, der jetzt bald kommt. Ja, in dem ersten, in Nummer 82. Da werde ich
in der Nummer 82 werdet ihr über Sky reden, okay.
Da werden wir, Gary und ich, werden uns erstmal über Sky echauffieren. Oder chauffieren, wie Gerrit mal sagt. Auf jeden Fall werde ich mir diese Serie zu Ende angucken und Nikolaus Ofczarek ist wirklich der ist Burgschauspieler und tritt auf. Und das ist so diese, wir hatten auch so Schauspieler in Bochum am Schauspielhaus, Wolfgang Michael hieß der war auch so ein Typ, wenn man den so privat gesehen hat auf der Straße, ist man echt so 2 Meter weggegangen. Also da war das Social Distancing schon eingebaut, weil der ist einfach so eine Ausstrahlung. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Nikolaus Ofczarek spielt in der neuen Räuber-Hotzenplotz-Verfilmung. Den Räuber-Hotzenplotz. Das wird so, ich hoffe, dass es wirklich so noch gruseliger wird. Ich mag ja den Armin Rohde sehr.
Ja.
Und der ist ja auch hier in Bochum, er wohnt ja auch noch in Bochum und der hat ja auch den Räuber-Hotzenplotz gespielt und das war ja auch nett. Aber ich sag mal so, die Marke, die Gerd Fröbe hinterlassen hat als Räuber-Hotzenplotz, auch diese Angst, die ich hatte vor ihm, mit diesen großen Augen, Räuber-Hotzenplotz,
Räuber-Hotzenplotz. So leicht sächsisch.
Ja, dann natürlich leicht sächsisch, da hat man ja immer Angst.
Ne? Ja. Ein sächsischer Räuber, das bringt nichts Gutes.
Da kommt der sächsische Räuber und nimmt der Wessi Oma die Kaffeemühle weg. Du hättest mal schon drauf kommen können. Ottfried Preußler hat alles vorausgesehen.
Natürlich.
Nein, aber Nikolaus Ofczarek als Räuber-Hotzenplotz, das wird der Hammer.
Ich hoffe aber, dass er sich ein bisschen befleißigt und ich bin der Hotzenplotz. Das finde ich dann auch blöd. Wenn er dann nein, so nein, mit seinem Österreich... Kann der Hochdeutsch? Machen.
Der kann Hochdeutsch, der hat gespielt, die habe ich nur kurz gesehen, weil die mir ein bisschen zu heftig war, diese Serie, Das Geheimnis des Totensees. Und da spielt er auch mit und spricht wirklich absolut reines Hochdeutsch.
Aha,
das ist gut. Und so wie man ihn jetzt natürlich kennt, ist er natürlich, bitte, die Finsternis heißt Finsternis, weil es dort immer finster ist.
Ja, Wolfgang Ambros.
Wolfgang Ambros, kennst du das nicht?
Das ist herrlich. Und das ist ja diese Anfangsszene, ich glaube, das ist die erste Szene, wo er in der Kneipe sitzt und da kommt dieses Lied, die Finsternis heißt Finsternis, weil es da stets finster ist. Und das besser geht's nicht. Und also auch um Ofczarek zu, also diese Rolle und diese ganze Atmosphäre. Und ich weiß ja nicht, ob, also, oder nicht ob, ich will jetzt gar nicht spoilern. Also nur so viel, der Täter in der Serie ist unglaublich. Mehr sage ich nicht dazu.
Ja, wollen wir jetzt mal nicht drüber reden.
Der,
ich habe ja noch nicht gesehen, du Spoiler.
Der Schauspieler ist einfach ungeheuerlich.
Ja, ja. Ich gucke das total gerne und wir wollten aber eigentlich über eine ganz...
Ich glaube, aber warte mal.
Ja.
Ich glaube, der Pass, den kann man sogar in der ARD-Mediathek sehen, weil das...
Muss man gucken, man, also es gibt ja Möglichkeiten, sich das anzugucken.
Ich glaube, also irgendwie in der ARD oder ZDF-Mediathek kann man der Pass noch sehen.
So, pass auf. Und das ist ja das Tolle dadurch, dass wir uns so lange kennen und so vertraue ich dir ja auch, wenn du mir ein Buch schickst oder wenn du mir eine Serie sagst, dann gucke ich die auch. Ja. Und manchmal sind wir da jetzt nicht einer Meinung, und aber zum Beispiel, du hast zum Beispiel jetzt die Bruce Springsteen-Dokumentation gesehen, die Letter to You, und du hast es ja oft kundgetan, dass du kein Springsteen-Fan bist, aber da hast du auch gesagt, also das war wirklich beeindruckend.
Das war wirklich beeindruckend, weil das, mal ganz abgesehen davon, dass der Bruce Springsteen mit 71 Jahren, glaube ich, oder 72 Jahren, blendend aussieht, im Gegensatz, zu seiner Band.
Ja, ich glaube, er hat sich irgendwann mal wirklich entschieden, neben der Musik einfach ein ganz normales Eheleben und Farmleben zu führen.
Ja.
Während die anderen haben gesagt, dann mach mal an Rock'n'Roll weiter. Das ist einfach das Rock'n'Roll-Leben, das weißt du auch, das wissen wir beide. Ja. Das zehrt, Irgendwann mal kann man das nicht mehr so machen und dann ist aber, trotzdem ist diese Band immer noch der absolute Hammer.
Und das, ich meine, ich habe das immer geahnt oder gespürt, weil, wie gesagt, ich habe mich da nie um die E Street Band gekümmert und auch nicht um Bruce Springsteen und so. Aber durch dich, muss ich wirklich sagen, habe ich doch einen Respekt gewonnen für diesen Künstler und auch für diese Band. Also jeder Einzelne aus dieser E Street Band leistet einfach Ungeheuerliches, weil sie wirklich ihn mitatmen. Also sie kennen ihn so gut und seine Musik und sie verstehen ihn auch so gut, weil diese Dokumentation Letter Blind. To You.
Ja, ja.
Die handelt eben davon, von der Erarbeitung des aktuellen Springsteen-Albums.
Die haben jeden Tag einen Song gemacht. Ja. Jeden Tag. Ja. Und haben den quasi, na, die haben das live eingespielt. Ja. Die haben das live eingespielt. Und das hört man halt auch. Da ist halt diese ganz typische E-Street-Band-Dynamik.
Ja.
Sie machen sich dann auch so, sogar selber dann lustig darüber, wenn er zum Beispiel dann zum Professor geht, also zu Roy Bittan, sagt so, jetzt mach aber mal hier Glockenspiel. Wir sind ja schließlich die E-Street-Band. Mach mal hier Glockenspiel. Ne? Und,
ja, es ist einfach, das ist irre, was die da alles machen. Und dann Little Steven, also Steven Van Zandt, wie der dann sagt, an der Stelle könnten wir doch das machen. Und dann intuitiv, die reagieren wirklich intuitiv auf ihn. Ja, ja. Und auch dieser Max Weinberg, der Schlagzeuger, also wo man auch merkt, also wie die Rhythm Section von der Band, wie die arbeiten und wie die ihn tragen.
Gary Talent und Max Weinberg. Es gibt diese Stelle, wo Bruce anfängt zu singen und dann Max Weinberg irgendwie anfängt Schlagzeug zu spielen und Bruce sagt No foot yet. Nee, also noch nicht die Bassdrum. Und er sagt das aber nicht irgendwie so, er schnauzt ihn nicht an, sondern er sagt es einfach.
Ja, ja.
Ne, und das ist eben, deswegen ist er der Boss, deswegen heißt er so. Weil alle auf ihn hören, weil er das ist so geil. Das
aber, sie komplettieren ihn, das darf man nicht vergessen. Also
natürlich.
Ohne die Band ist, ich will nicht sagen, ist er nichts, das ist Quatsch, aber ich glaube natürlich, also es gibt viele Musiker, die einfach sich jedes Jahr, da gibt es ja auch diese Dokumentation, sich einfach so eine Band zusammenstellen aus wirklich sehr guten Live-Musikern so und dann gibt es eben so Leute wie die E Street Band.
Aus Muckern, das nennt man dann Mucker.
Genau.
Das
dann Mucker. Und die reißen das dann eben so runter, so, ne? Und dann gibt es dann eben so Leute wie zum Beispiel Bruce Springsteen oder Elton John oder viele andere oder auch Paul McCartney, die eben seit Jahrzehnten die gleiche Band haben. Und ich sage, mit denen gehe ich auf Tournee, weil die genau wissen, worum es geht und die mich
auch verstehen. Und du siehst bei der Dokumentation, wenn die auch, wenn du ihn live gesehen hast und wenn du einfach weißt, die spielen ja auch teilweise auf Zuruf.
Ja.
Ja. Die haben dann ja auch irgendwie, da ist dann ein Computer und dann ist da der Text drin, aber sie, Springsteen dreht sich um und sagt so, jetzt spielen wir das und dann spielen die den Song.
Ist das
oder
geil.
Weißt du, einfach mal so. Oder sie bringen sich, wenn jemand gestorben ist, als vor 5 Jahren Bowie gestorben ist, hat Springsteen dann Rebel Rebel gespielt. Das war nicht besonders richtig, also es war okay, aber oder er hat irgendwie in Dallas hat er Jump gespielt von Van Halen, einfach mal so mit der Band. Und die sind oder mit in Australien mit Eddie Vedder zusammen Highway to Hell. Das ist einfach, die E Street Band ist eine richtig geile Pub-Band. Die spielt, das ist wie eine Kneipenband, die sich angucken, lass uns das mal spielen und dann spielen die das.
Ja, ja.
Ne, und dann kann es nochmal vorkommen, dass Springsteen den Text nicht weiß oder dass die aus einer Bridge nicht rauskommen, was jeder, der in der Band spielt, schon mal erlebt hat. Und das ist einfach eine sehr, sehr gut eingespielte, das sind richtig alte Knochen und alte Freunde und das ist toll. Aber lass uns doch mal jetzt gegen Ende dieses Podcasts.
Ja.
Wir kommen ja schon wieder von Höchstgen
auf Stöckchen. Über die Serie reden, die du mir empfohlen hast.
Ganz genau, ganz genau. Du hast dir Apple Plus gegönnt, auf meinen Anraten.
Ja.
Und hast dir, hast du die Beastie Boys Doku schon gesehen?
Ja, ist auch großartig.
Ist auch großartig. So, ja, pass auf. So, und es ist ja immer schön, wenn man Leute von etwas überzeugen kann.
Mhm.
Wie ich dich von Springsteen so ein bisschen überzeugen konnte und du mich auch. Und jetzt gab es diese Serie, wo du sagtest, das ist nicht so meins, weil da dreht sich um eine Sportart, die mich eigentlich nicht so richtig interessiert, nämlich
über Fußball. Hast du denn eigentlich, hast du schon gesagt, wie die Serie überhaupt heißt?
Nein, da will ich jetzt drauf hinkommen. Das ist Rhetorik. Das habt ihr nicht im Osten, pass auf.
Also, wir hatten nicht mal Rhetorik.
Grammatik hatten wir auch nicht. Umlaute. Ach nee, das ist schon wieder bei ihm Heinrich, der jetzt quasi mit gespitzten Bleistift und Papier vor dem Rekorder sitzt und alles aufschreibt, was wir falsch machen.
Aber die Hinweise sind sehr gut. Und ach nein, darüber das nächste Mal drüber. Ihm Heinrich plant ein. Da kommt jetzt ein neues Buch raus von ihm, von Nils Heinrich. Wie hießen alle Ronny? Auch die Jungs, so heißt das Buch.
Gekauft.
Und dann wird er noch ein Buch rausbringen, aber darüber reden wir das nächste Mal.
Ja, nächste Mal, genau. So, und du hast du die komplette Serie schon gesehen oder nur?
Nein, ich bin bei Folge 4.
Ja, okay. Wir reden über Ted Lasso. So, Ted Lasso, eine Serie mit Jason Sudeikis und eine
Jason Sudeikis, muss man vielleicht nochmal kurz eingrätschen, ist einer der Hauptdarsteller, wenn ich mich nicht irre, aus Hangover, oder?
Nein, der hat mit Hangover nichts zu tun.
Hat er nichts mit Hangover?
Den verwechselst du jetzt.
Ich verwechsel
das. Hangover nichts zu tun. Kommt aber aus der Saturday Night Live-Ecke, natürlich von Saturday Night Live.
Ja.
Und hat in einigen Filmen auch mitgespielt, hat diese ganzen Comedy-Filme. Und Ted Lasso ist eine Figur, eine Kunstfigur, so wie Borat. Das ist ein Football-Trainer, also ein American Football-Trainer, der jetzt nicht ganz so erfolgreich ist, aber immer was zu sagen hat. Eigentlich so ein bisschen so wie früher Jürgen Klopp.
Ja.
Weißt du? Der Klopp tauchte ja auf einmal auf und sprach überall in jeder Talkshow. Das war ja der Lauterbach des Fußballs sozusagen.
Oh,
ja.
Ja, das war aber beliebter als Karl Lauterbach.
Ja, aber Karl Lauterbach ist ein guter Typ, also nur nebenbei. So,
ja.
auf jeden Fall war er einfach grundsympathisch, genau wie Klopp auch. So.
Ja.
Und jetzt kommt er, die Serie ist so angelegt, dass er nach England kommt, nach London kommt und ein Premier League Club
Richmond.
Richmond, genau, den es nicht wirklich gibt natürlich und den soll er vom Abstieg retten, so. Und er ist halt American Football Player und hat auch nie was mit Fußball zu tun gehabt.
Ja.
Und er trifft dann natürlich auf Ressentiments und die Leute. Aber das ist so eine typische Fish-out-of-Water-Geschichte. Und es ist halt sehr, sehr englisch. Er ist halt der Amerikaner mit seinem Co-Coach, mit dem Beard, der auch ganz hervorragend ist. So, jetzt kommt aber Folgendes. Diese Serie ist deswegen so sehenswert, weil der Grundton der Serie so unzynisch ist. Ja,
ja.
Es ist einfach, es ist so, es gibt natürlich Problematiken, es gibt Konflikte und so weiter, aber dieser Grundton ist so, du fühlst dich so, es ist wie Balsam, es ist eigentlich so wie Sex Education, weißt du, wo du sagtest, es ist ein Geschenk an die Menschheit und das ist Ted Lasso auch, es ist so, lass uns so miteinander umgehen, lass uns das doch einfach so machen, warum geht's denn, es wäre doch so einfach.
Ja, ja.
Und das ist
ich hatte am Anfang meine Schwierigkeiten, weil ich da, solche Serien gibt es ja im Moment gar nicht. Also,
Entschuldigung. Nee, das habe ich ja auch am Anfang gehabt, das ist das Alter.
Das ist, nee, aber die meisten Serien sind ja brutal, sind zynisch, sind überkandidelt, sind sehr sexualisiert, sind sehr politisch korrekt, LGBTQ und diese ganzen Geschichten, also diese ganzen Gender-Geschichten und so und sind sehr provokant und damit, das sind eigentlich so die Serien. Und diese Serie provoziert einen, weil dieser Ted Lasso ein grundguter Mensch ist.
Ja.
Ich dachte wirklich in der ersten Folge, was für ein Idiot.
Ja,
was
ja, ja.
Für ein Idiot.
Also Forrest Gump-mäßig, ne? So,
ja. Also so, weil er so kacknaiv erscheint.
So treu doof, ja, ja.
Er erscheint kackdoof, aber im Laufe, also wie gesagt, ich habe jetzt 4 Folgen gesehen, du merkst, der hat mehr Ahnung, als man eigentlich denkt. Er hat mehr Ahnung von Menschen und auch, wie man eine Chemie unter Menschen herstellt, sage ich jetzt mal so. Und es sind dann eben solche Geschichten, dass immer ein rauer Ton geherrscht hat in dieser Fußballmannschaft und er ist überhaupt kein Freund davon. Gesagt, das bringt uns überhaupt nicht weiter hier. Und er schnappt sich den, ich will jetzt nicht spoilern, so ein bisschen schon, also er schnappt sich dann eben den Mannschaftskapitän und sagt, du bist hier der Mannschaftskapitän und du hast hier das Sagen. Weil er kommt dann rein und sagt, ja, die machen das und das und hier, Coach, und sie müssen sich erstmal kümmern. Sagt, wieso muss ich mich um euch kümmern? Ihr habt doch selber einen Kopf zum Denken, mach mal.
Ja, es ist vor allen Dingen, wenn ihr jetzt denkt, irgendwie, das ist eine Fußballserie, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Es gibt also wenig Leute, die sich weniger für Fußball interessieren als ich.
Ja, ich kann das toppen.
Genau, ja. Also das ist aber es geht bei dieser Serie eigentlich nur nebenbei um Fußball und das ist das Tolle.
Ja.
Das ist eigentlich das Tolle ich versuche da jetzt gerade Superlativen zu finden oder Vergleiche auch zu finden. Aber es ist einfach so, dass du dich einfach in diese Welt begibst und natürlich gibt es da Mechanismen und Stereotypen. Du hast diesen Ronaldo-Typ, diesen Schönling, den man eigentlich die ganze Zeit nur auf die Fresse hauen möchte, weil er so dumm ist.
Ja.
Aber auch der ist sympathisch. Und das ist Bei Serien ist es so, ich habe mich da auch länger mit Gary auch drüber unterhalten, auch in unserem meinem anderen Nebenpodcast. Ich habe ja noch einen kleinen Nebenpodcast neben uns beiden.
Der unerfolgreiche, meinst du?
Und Gary sagte das so schön. Gary sagte, die haben es wirklich geschafft, selbst die Antagonisten sympathisch hinzukriegen. Und das ist eben nicht so hau drauf und der ist doof und über den ziehen wir jetzt her, sondern was ist eigentlich die Menschlichkeit hinter dem Charakter? Und das ist dieses Unzynische. Du hast diesen Ronaldo-Typ, diesen Schnösel, der dann den Werbevertrag kriegt und so weiter. Und dann hast du diesen Messi-Typ, der gespielt wird von Brad Goldstein. Das ist ein englischer Stand-up-Komiker und Schauspieler.
Ach.
Der auch einen eigenen Podcast hat, der heißt Films to be Buried With. Das ist natürlich alles auf Englisch. Mhm. Das ist auch ein riesengroßer Filmfan, eine große Empfehlung von mir. Films to be Buried With mit Brad Goldstein. Und der spielt diesen stark behaarten Kapitän,
Ach, das ist ein Comedian eigentlich.
Ja, der ist großartig. Und ist natürlich alles total englisch und britisch ganz wunderbar. Die Chefin des Vereins wird gespielt von einer Schauspielerin, deren Name jetzt nicht einfällt, die auch in Sex Education die Mutter spielt, die lesbische Mutter des schwarzen Schwimmstars, weißt du?
Ja, ja.
Und auch alle großartig, also die komplett besetzt und mittendrin ist Jason Sudeikis und ist einfach nur zum Liebhaben und ist auch eine Philosophie. Und wie gesagt, das Tolle ist, du musst dich mit Fußball überhaupt nicht auskennen oder Fußball noch nicht mal mögen, um diese Serie wertschätzen zu können. Läuft bei Apple Plus. Und es gibt noch eine andere Serie, über die wir eigentlich reden wollten. Aber mein lieber Thomas, ich schaue gerade auf die Uhr.
Jo.
Das geht sich schon wieder aus.
Das geht sich schon wieder aus. Und wenn ich noch zum Abschied, also oder nicht zum Abschied, also zum Abschluss.
Man konnte
noch
die Armbeuge genossen hier gerade.
Ja, ja, ja. Also ich kann das alles bestätigen, was du sagst. Und ich glaube, nur mal so nebenbei, also erstens braucht man wirklich überhaupt keine Ahnung von Sport oder Fußball zu haben, überhaupt man braucht nicht. Sich auch nicht dafür zu interessieren. Und was man auf gar keinen Fall vergessen darf, die Serie ist wirklich zum Schreien lustig.
Also die ist so lustig und so schön und man hat einfach das Gefühl, ach, jetzt noch eine Folge, ach, noch eine Folge.
Es gibt ein ganz, ganz wunderbarer Humor. Es ist ein schöner englischer, also wirklich so Culture Clash, ne? Also englischer Humor, amerikanischer Humor und die hauen sich da die Gags um die Ohren und dieses trockene Britische ist wunderbar und es ist wirklich wohltuend und ich glaube, diese Serie ist eben auch ganz wichtig in der heutigen Zeit, weil diese Serie hat eben diese wohltuende, unaufgeregte Botschaft. Leute, lasst uns miteinander reden, lasst uns ein bisschen tolerant sein. Wir müssen uns immer nicht auf die Fresse hauen oder uns anschreien oder uns ausgrenzen. Versuchen wir es doch ganz einfach mal gemeinsam. Und ich gebe da jetzt nicht auf. Ich helfe dir jetzt ganz einfach mal.
Genau.
Also genauso wie er dann den Fußballern Bücher schenkt und die dann, was sind das?
Ja. So. Das sind unheimlich berührende Momente dann auch einfach drin. Aber genau das, was du sagst. Und das hat mich natürlich dann auch wieder dazu gebracht zu sagen, nee, das ist schon wichtig, was wir machen.
Ja.
So von wegen der Begriff systemrelevant. Nein, das ist schon, was wir machen, ist wichtig. Denn wenn die Leute das nicht haben, diesen Funken Hoffnung haben, dann drehen die Leute irgendwie ab. Und rasten irgendwie aus und das sieht man jetzt halt auch wieder.
Ja,
ne?
Ja.
Und es gibt noch eine andere Serie, über die wir eigentlich sprechen wollen, auch in dem Kontext.
Ja.
Aber wie gesagt, die Zeit ist schon vorbei. Ich war wieder eine launige Angelegenheit, mein lieber Thomas.
Ja, das ist mir jetzt auch gut gefallen.
Das ist ja.
Ich hatte mich nochmal zu diesem Thema belesen und habe mich wirklich vorbereitet und vor mir liegen mehrere Zettel, auf denen Notizen stehen. Also ich freue mich dann aufs nächste Mal, weil da gibt es viel. Oh, darf ich zum Schluss noch eine Geschichte noch sagen, eine interessante Geschichte. Und zwar haben wir bei unserem letzten Podcast unter anderem über die Bolland-Brüder gesprochen, über Bolland und Holland.
Aus Holland.
Aus Holland. Die Bolland und Bolland aus Holland, genau. Und die sind berühmt geworden als Produzenten und auch
Komponisten. Moment, willst du das jetzt kurz vor Schluss noch aufmachen, das Fass?
Nee, ich will es ja nur ganz kurz eine witzige Geschichte erzählen.
Ach so, wir enden mit einer launigen Anekdote.
Mit einer launigen Anekdote und damit schicken wir euch dann in den Tag hinaus. Und du wirst vom Glauben abfallen, was ich dir jetzt erzähle. Ich habe mich dooferweise, als wir dann über Bolland geredet haben, habe ich nur darauf zurückgegriffen, was ich so wusste. Und habe dann, weil es ja auch eine Facebook-Seite gibt von unserem Podcast, habe ich ja dann Sachen hochgeladen, die ich dann immer so begleitend zur jeweiligen Folge so hochlade. Und da da stieß ich auf ein Interview, das der Wolfgang Lippert mit einem der Bolland-Brüder, ich glaube mit Rob Bolland, geführt hat oder mit Ferdi Bolland. Und der erzählte nämlich Folgendes. Die Bolland-Brüder kamen 1975 das erste Mal in die DDR, da waren die beide gerade mal 19, 20, da waren die Teenie-Stars. Dann kamen die wieder zurück und keine Sau kannte die in Holland und die Karriere war mehr oder weniger beendet. Aber der Grundstein für eine Karriere in der DDR war gelegt. Das heißt, eigentlich gab es die gar nicht in Holland, aber dafür in der DDR. Und in der DDR waren die in allen einschlägigen Unterhaltungssendungen des DDR-Fernsehens und alle möglichen Shows und live unterwegs und hatten auch einen Fanclub. Der einzige Fanclub, den Bolland jemals hatten, war der in der DDR. Und jetzt kommt die Oberpointe. Dann kamen die 80er Jahre und Falco. Und 1985 haben sich die Bolland-Brüder hingesetzt und haben sich überlegt, Mensch, wir müssten mal eine Ballade schreiben für den Falco. Irgendwie über ein Mädchen. Und die damalige Chefin des Fanclubs, des Bolland-Fanclubs der DDR hieß Jeanette. Und der Song Genie war geboren.
Nein. Das gibt's doch nicht.
Das unfassbar, oder?
Du, you're pulling my leg. Du, das ist wirklich wahr.
Ne, das ist wahr. Und ich werde dieses Interview, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, das werde ich auf unserer Facebook-Seite hochladen und ihr könnt euch das dann angucken. Es ist wirklich ungeheuerlich. Und
da bin ich aber froh, dass sie Jeanette hieß und nicht Chantal oder
Kerstin. Kerstin! Hi! Heike!
Heike, ja, oder so. Ja, das ist unfassbar, was man alles lernt bei Blühende Landschaften. Kleinen Ost-West-Podcast, unserem kleinen Ost-West-Dialog. Es war wieder ein Fest. Und das ist wirklich der Hammer. Da endest du ja quasi. Und nächstes Mal, ich bin schon wieder zwischen den Jahren, festgesteckt. Nächstes Mal bin ich sehr gespannt auf unseren kleinen Talk und bin gespannt, Achtung Thomas, wie du unser Gespräch eröffnen wirst.
Ich hätte noch einen letzten Gedanken, in dem ich natürlich herzliche Neujahrsgrüße rüberschicke nach Geislingen an der Steige zu unserem Schwestern-Podcast Drückst du mal Rekord zu Martina Brandl und Martin Rosengarten.
Ja.
Oder?
Ach, das wolltest du noch zum Schluss noch?
Das wollte ich zum Schluss noch sagen.
Na, wir grüßen einfach auch natürlich auch alle, die uns unterstützen auf Patreon
und Patreon.
Und die uns teilen und Spaß haben daran. Und da wollen wir ja natürlich sagen, wir wünschen euch ein gutes 2021.
Oh, ja.
Wir sind gespannt.
Wir sind sehr gespannt. Es wird nicht langweilig, glaube ich.
Es wird, egal was passiert, es wird nicht langweilig. In diesem Sinne, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.